erstmal jetzt auf das Video.
Hi, ich bin Philipp vom Move36 Marburg und es ist Pfingsten. Und alle Leute freuen sich, alle Leute feiern. Aber warum feiern sie eigentlich? Wir laufen jetzt mal rum und kriegen das raus. Wisst ihr, warum man Pfingsten feiert?
Ja.
Du weißt es bestimmt.
Weil der Heilige Geist, glaube ich, in irgendwelche Menschen gekommen ist. Und dann,
in irgendwelche Menschen?
Ja, also Gläubige schon. Und dann konnten die auf einmal in ganz vielen Sprachen sprechen und das Evangelium oder die Geschichte Jesu dann weitertragen.
Weißt du, warum alle feiern?
Irgendwas Kirchliches, keine Ahnung.
Irgendwas Kirchliches? Ja. Hast du eine Idee, was da passiert sein könnte?
Ja, Christi Himmelfahrt und so, also ich weiß nicht. Heiliges Halbwissen, ich muss aber weiter. Also.
Aber das ist ja natürlich...
Geistliche Erscheinung.
Das ist schon sehr nah dran. Das ist schon sehr, sehr nah dran. Okay, wir lassen es mal so stehen, würde ich sagen. Alle haben frei, alle feiern, aber was feiern die eigentlich? Wisst ihr das?
Oh Gott, warum fragst du mich das? Warum frage ich mich das denn? Von oh Gott. Ist das jetzt im Ernst? Das ist jetzt total peinlich. Keine Ahnung. Nee, echt nicht.
Es ist bald Pfingsten, alle feiern, alle haben frei, aber warum feiern wir eigentlich?
Keine Ahnung von. Überhaupt nicht.
Gar nicht? Was ist mit dem Heiligen Geist?
Weiß ich nicht, der ist irgendwie bei die Jünger gekommen oder so. Ich weiß es nicht genau.
Warum feiern wir das eigentlich? Wisst ihr das?
Nee.
Gar keine Idee?
Ja, nee, gerade nicht. Weiß man nicht.
Okay, kleiner Tipp, es ist 49 Tage nach Ostern, da wurde ja Jesus Christus ans Kreuz genagelt. Donnerstag ist Christi Himmelfahrt, das heißt, er ist in den Himmel gefahren. Und was passiert dann?
Weiß ich nicht, was an Pfingsten passiert genau.
Hast du irgendeine Idee?
Nee.
Alle haben frei, alle feiern. Warum?
Ich kann es leider nicht sagen, ich weiß nur, dass ich frei habe.
Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Okay.
Ich weiß, dass es irgendein Feiertag ist aus der Kirche heraus, aber mehr weiß ich leider nicht. Ja, er ist doch zurück auf die Erde gekommen, da war ja was. Er ist ja in anderer Gestalt oder so, ist er doch zurück auf die Erde gekommen. War da nicht was? War das? Ist das das?
Es hat was mit dem Heiligen Geist zu tun.
Und was genau?
Tja, das weiß er dann nicht.
Was wird zu Pfingsten gefeiert eigentlich?
Ich habe keine Ahnung, ich bin...
Doch, ich weiß es. Der Heilige Geist, genau.
Was ist mit dem?
Der kam da.
Wohin?
Zu Jesus und seinen Jüngern? Keine Ahnung.
Pfingsten?
Was ist da passiert?
Pfingsten war doch schon, ne?
Nee, Pfingsten ist jetzt erst. Aber was wird da eigentlich genau gefeiert?
Ah, okay. Es ist was Christliches auf jeden Fall.
Was ist Christi Himmelfahrt passiert?
Jesus ist wieder auferstanden und gen Himmel gereist.
Gute Frage, weil ich mir eigentlich gar kein Deutsch von nachher. Also ich komme aus Spanien und bei uns wird das gar nicht gefeiert. Ich gehe davon aus, dass den Heiligen Geist zu den 12 Aposteln runtergekommen ist als eine Flamme oder sowas in der Art.
Wow, perfekt, genau richtig. So, haben wir doch ein paar gewusst. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Fassen wir doch mal zusammen. An Pfingsten ist der Heilige Geist als Flamme in die Jünger von Jesus gefahren. Und somit war der christliche Glaube auf der Erde. Macht's gut!
Man merkt, das war kein christlicher Sender, obwohl es aus dem frommen Marburg, aus dem frommen Hessen gekommen ist, aber man ist schon erstaunt, wie die, ich nenne es mal, Entchristlichung des christlichen Abendlandes voranschreitet. Könnte uns ja nicht passieren, wir kennen ja, ich gehe ein bisschen zurück, näher, okay. Wir kennen uns ja aus. Wir wissen, was Pfingsten passiert ist. Aber wir wollen noch mal genau hinschauen. Und deshalb lesen wir zunächst einfach mal, was in der Apostelgeschichte berichtet ist. Apostelgeschichte 2. Und als der Tag des Pfingstfestes, ich habe die Elberfelder, deswegen muss ich es tatsächlich von der Folie lesen, weil da ist die Luther. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer und setzten sich auf jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen und in anderen Sprachen von den, wie der Heilige Geist zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontius und aus der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins. Da geht es natürlich dann noch weiter, weil da kommt dann die eigentliche Pfingstpredigt. Ich lasse es mal an dieser Stelle mit dem Pfingstbericht so stehen. Und Christian, zeigst du mal ganz kurz die nächste Folie, damit ihr einfach seht, was jetzt so die nächste halbe Stunde auf euch zukommt. Wir wollen nämlich etwas genauer hinschauen, was denn das mit dem Pfingstfest auch auf sich hat, auch von der Geschichte der Israeliten. Nämlich, was das Pfingstfest im Alten Testament bedeutet hat. Also da hieß es Pentekoste, die 50 Tage nach Passa. Dann wollen wir uns der Botschaft des Jakobus zuwenden. Einen kurzen Blick darauf schauen, wie Luther und Calvin Jakobus beurteilt haben und wie sie sich auseinandergesetzt haben mit der Botschaft des Jakobus und auch wie wir uns auseinandersetzen damit. Und schauen, was hat Jakobus mit der Bergpredigt zu tun? Jakobus und die Früchte und die Gaben des Heiligen Geistes. Und Jakobus verstehen, wenn er uns so ermahnt, dass es letztendlich heißt, in Jesus bleiben. So wollen wir jetzt da durchgehen. Die letzten anderthalb Jahre, wenn ich gepredigt habe, habe ich eigentlich immer Altes Testament gepredigt. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Immer ein alttestamentlicher Text, eine Person aus dem Alten Testament. Und das liegt daran, dass ich mich auf die Suche gemacht habe, mich auf den Weg gemacht habe, zu schauen, wo finde ich Jesus im Alten Testament. Und für mich ganz, ganz spannend, und da bin ich Gott wirklich sehr, sehr dankbar, in den letzten Monaten bin ich, ja, meine Frau würde sagen, du bist ein YouTube-Junkie, ich bin also ziemlich viel auf YouTube unterwegs und habe da YouTube-Videos gefunden von One for Israel. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist eine Organisation, die sich damit beschäftigt, in Israel Juden mit dem Evangelium zu konfrontieren. Und die haben ein eigenes, eine eigene Universität, ein College, nämlich The Israel College of the Bible in Netanya. Und der Dekan dieses College ist Seth Postel. Und ich finde es total spannend, diese Podcasts und Videos anzuschauen, denn ich erlebe dort messianisch-jüdische Theologen, die mit einer unheimlichen Begeisterung und mit einer Freude berichten davon, wie sie im Neuen Testament oder wie das Alte Testament das Neue Testament bestätigt. Wie alles ineinander greift und wie das, was im Alten Testament prophezeit worden ist oder vorher vorweggenommen worden ist, sich im Neuen Testament in Jesus bestätigt. Und dieser Seth Postel, der fängt immer mit so einer Geschichte an, dass er sagt, warum verstehen kleine Kinder, fünfjährige Kinder keine Witze? Den kannst du einen Witz erzählen, verstehen sie nicht. Weil ihnen die Lebenserfahrung fehlt, weil sie die Zusammenhänge noch nicht verstehen können. Sie verstehen einfach die Pointe nicht. Und der Seth Postel sagt, ja, so geht es den Christen auch, wenn sie nur Neues Testament lesen, sie verstehen den Witz nicht, sie verstehen die Pointe nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, will ich mich auf die Suche machen, was ist die Pointe von Pfingsten? Was bedeutet Pfingsten kommend vom Alten Testament? In der jüdischen Tradition hat Pfingsten verschiedene Namen. Das eine ist, was wir schon gesagt haben, das Wochenfest, 7 Wochen nach Passa, also 7 Wochen plus einen Tag, der 50. Tag, daher kommt dieses Pest der Koste. Und es heißt dann Shavuot. Dann gibt es Hakatzir, das ist das Fest der Ernte. Tag der Erstfrüchte. Und der letzte Name ist Azeret, die feierliche Versammlung. Und wir wollen das so mal kurz anschauen. Dass es dieses feste Datum gibt, ist kein Zufall. Das ist Gottes Plan. Auch die Ausgießung des Heiligen Geistes, genau zu diesem Zeitpunkt, da hat sich Gott tatsächlich was dabei gedacht. Passa als Gleichnis auf das Opfer und die Erlösungstat Christi. Und jetzt das Wochenfest, 50 Tage später. Es ist ein Erntedankfest. In Israel gab es letztendlich 3 Erntedankfeste. Auch Passa war ein Erntedankfest, denn es war nämlich die Erstlingsfrucht der Gerste. Dann kam das Wochenfest, also Pfingsten, das war das Erstlingsfest des Weizens. Und am Ende der Erntezeit war Sukkot, das Laubhüttenfest, das Erntefest der Früchte. Und bei allen 3 Festen hat Gott festgelegt, alles, was männlich ist in Israel, soll an diesen Tagen vor dem Herrn erscheinen. Sie sollen in den Tempel kommen. Und das ist auch der Hintergrund unserer Pfingstgeschichte. Denn dass so viele nicht jüdisch sprechende oder wenig jüdisch sprechende Menschen in Jerusalem waren, war dem geschuldet, dass sie vor Gott erscheinen sollten, wenn sie an ihn gläubig waren. In 2. Mose 34 steht, das Wochenfest sollst du halten mit den Erstlingen der Weizenernte und das Fest der Lese, wenn das Jahr um ist. Also das ist dann Sukkot. Die geistliche Bedeutung vom Fest der Erstlingsernte verstehen wir, wenn wir Jesus zuhören. In Johannes 12, und die Lutherbibel überschreibt das mit, vom Sterben des Menschensohns, sagt Jesus, Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jesus stirbt Karfreitag an Passa. Und 50 Tage später wird dieses Fest der Erstlingsfrucht gefeiert und die Gemeinde entsteht. Wir sind die Erstlingsfrucht, das, was Gott dargebracht wird, das, was ihm angenehm ist, was ihm ein Wohlgeruch ist. Das sind wir in der Bedeutung vom Erntedankfest, vom Weizenfest herkommend. Er hat neues Leben in uns hervorgebracht, damit wir unter all seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind. Wenn wir Pfingsten verstehen wollen, dann müssen wir das Fazit ziehen. Wir sind die Frucht des Opfertodes Jesu. Zu seinem Wohlgefallen, ihm angenehm, ein Wohlgeruch. Und schauen wir noch auf die zweite Bedeutung in der jüdischen Tradition, was dieses Wochenfest bedeutet. Es ist das Fest des Empfangs der Tora, beziehungsweise der 10 Gebote. Und so feiern sie das auch. Die Synagoge wird geschmückt, denn sie ist das Symbol des Sinai. Gegessen wird nur Milch und Honig. Warum? Weil die Tora wie Milch und Honig ist in der jüdischen Tradition und weil zu dem Zeitpunkt, wo sie gegeben wurde, noch nicht die Speisegesetze im Volk vorhanden waren. Deswegen hat man am besten, damit man keinen Fehler macht, Milch und Honig gegessen. Wie du schon gesagt hast, das Buch Ruth wird gelesen. Auf der einen Seite bezieht es sich auf diese Agrargesellschaft, nämlich auch hier, dass Weizen und Gerste geerntet wird. Aber die jüdische Tradition sagt, es sind 606 Gesetze in der Tora gegeben und 606 ist, das ist, die Juden lieben sowas, ist der Zahlenwert, der den Namen Ruth repräsentiert. Und außerdem, und auch das muss man natürlich verstehen, ist Ruth die Urgroßmutter des König Davids. Als Moabiterin, unvorstellbar, eigentlich ein Skandal. Mit den Moabitern sollten die Juden nichts zu tun haben. Und Ruth wird die Urgroßmutter Davids, der nach jüdischer Tradition an Schoat geboren wurde und 70 Jahre später an Schoat gestorben sein soll. Man liest in besonders feierlicher Form die 10 Gebote im Festgottesdienst. Aber vorher gab es die sogenannte Nachtwache. Eine ganze Nacht sitzt man zusammen und studiert die Tora, liest in der Tora. Und der Abschluss ist dann im Morgengrauen das traditionelle jüdische Gebet Schma Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und daraus bezieht Israel seine nationale Identität. Die Gabe des Gesetzes, die Gabe der 10 Gebote und dieses Höre Israel. Und so muss man sagen, ist es die Entstehung des Volkes und jetzt auf die geistliche Bedeutung von Israel, von Schoat geschaut, ist es die Entstehung der Gemeinde Jesu. Auch das kein Zufall. Ich sehe aber eine noch viel tiefere Bedeutung. Denn, und Mose hat es vorausgesagt, Israel scheitert am Gesetz. Redlich bemüht, können sie es nicht erfüllen. Und Mose sagt voraus, ihr werdet zerstreut sein unter alle Völker. Aber dann wird etwas geschehen. Der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Das ist die Prophetie der letzten Tage. Das Volk Gottes wird am Herz beschnitten. Und Jeremia greift das auf. Er sagt, Gott will einen neuen Bund schließen. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Also so wie die 10 Gebote, wie der Empfang der 10 Gebote gefeiert worden ist an diesem Wochenfest, so feiern wir Pfingsten, dass der Heilige Geist in uns dieses Gesetz Gottes in unser Herz schreibt. Hesekiel sagt, ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnung halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und jetzt kommen wir zu Jakobus. Luther konnte mit Jakobus nicht wahnsinnig viel anfangen. Er bezeichnet den Brief als Strohherne Epistel, als nicht apostolisch, also nicht dem Evangelium entsprechend. Er kommt zu dem Ergebnis, darum will ich ihn nicht haben in meiner Bibel in der Zahl der rechten Hauptbücher. Ich will ihn nicht haben, will aber damit niemanden wehren, dass er ihn setze und hebe, wie es ihn gelüste, denn es sind viele gute Sprüche sonst darin. Kann man auch so mit umgehen. Calvin sagt dagegen, er sieht keinen Grund, ihn abzulehnen und er nehme ihn voller Zustimmung auf. Auch wir haben ja unsere Auseinandersetzung mit Jakobus. Wir haben das ja jetzt schon in etlichen Predigten gehört, was Jakobus mit uns macht. Da ist auf der einen Seite dieser scheinbare Widerspruch mit der Lehre des Paulus vom Gerechtwerden aus Glauben und nicht aus Werken. Uwe hat es uns ja letzten Sonntag gesagt, letztendlich ist genau dieser Punkt nur ein ganz kleiner Teil des Briefes. Aber es ist die ganze Art, wie der Brief geschrieben ist. Ermahnung und Kritik an der Lebensführung. Und da sind so ein paar Aufreger drin, mit denen wir uns doch trefflich auseinandersetzen können. Der wankelmütige Zweifler kann von Gott nichts empfangen. Da ist der vergebliche Gottesdienst dessen, der seine Zunge nicht zügeln kann. Für den Unbarmherzigen gibt es keine Barmherzigkeit. Nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die auf euch kommen sollen. Ich glaube, gerade uns westlichen Christen wird da manches richtig in den Ohren klingen. Freund der Welt zu sein, ist Feindschaft mit Gott. Finden wir uns da nicht wieder? Wollen wir uns da nicht lieber Luther anschließen? Wir suchen uns die schönen Textpassagen raus. Aber so einfach ist es nicht. Jakobus ist nämlich ganz dicht an der Bergpredigt dann. 18 Mal zitiert er die Bergpredigt. Nicht wörtlich, aber man merkt, er lebt in dieser Lehre drin. Das, was Jesus dort seinen Jüngern mitgegeben hat. Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Aus der Bergpredigt, so wie Lukas sie schreibt, wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Jesu Worte. Jakobus versteht, dass das, was Jesus dort sagt, Maßstab und Gesetz des neuen Bundes ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das überfordert uns doch kräftig. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Das eine ist die, und ich sage es jetzt mal, das ist eine männliche Möglichkeit, aufgeben. Wenn ich es nicht recht machen kann, dann lasse ich es. Das ist so eine Art Trotzreaktion. Ist auch in Beziehungen häufig so. Wenn ich es nicht recht machen kann, dann lasse ich es. Die andere Möglichkeit, und ich sehe da eigentlich mehr so eine weibliche Komponente, ich mache es so gut, wie es geht. Ich bemühe mich nach Kräften. Finden wir bei Goethe im Faust 2 wieder. Wer stets redlich sich bemüht, den können wir erlösen. Das ist alles andere als Evangelium. Aber es gibt eine andere Lösung. Zum Glück. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Dazu muss man wissen, dass dieses mein Joch in der jüdischen, in der rabbinischen Tradition bedeutet meine Lehre. Das ist meine Lehre. Vorher Bergpredigt und jetzt, aber meine Lehre ist leicht. Mein Joch ist sanft. Kommt zu mir, ich werde euch erquicken, ich gebe euch Ruhe. Wie soll das gehen? Ja, das geht nicht alleine. Wenn man den Jakobusbrief genau liest, dann entdeckt man, dass Jakobus alle Früchte und Gaben des Geistes anspricht. Und er nennt sie Werke. In seinem Denken ist die Wiedergeburt, das an Jesus gläubig werden, damit verbunden, dass der Christ durch den Heiligen Geist lebendig wird, eine neue Kreatur ist, mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Geist und Leib, Heiliger Geist und wiedergeborener Christ und Glaube und Werke. Alles gehört zusammen. Und nur als kurzer Überblick habe ich mal aufgeführt, wo Jakobus sich auseinandersetzt mit den Früchten des Geistes, mit Liebe, Freude, Friede, Selbstbeherrschung, Sanftmut, Demut, Wahrheit, Langmut, Geduld, Freundlichkeit und Barmherzigkeit, mit Weisheit, Glaube, mit Krankenheilung, mit Erkenntnis, Prophetie und Lehre und sogar die Zungenrede, das ist versteckt, das muss man zugeben, aber sie ist, man kann sie entdecken da drin. Ohne die Hilfe des Heiligen Geistes werden wir es nicht schaffen. Jakobus selbst gibt uns da einen Hinweis drauf, denn wenn er von der Zunge redet, dann sagt er, die Zunge aber kann kein Mensch bändigen. Und er stellt sich selbst damit runter und sagt, mit ihr preisen wir den Vater, den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Und vorher hat er noch gesagt, dass wer seine Zunge nicht zügeln kann, der betrügt sein Herz und sein Gottesdienst ist vergeblich. Und hier sagt er, du schaffst es nicht und ich schaffe es nicht. Der Jakobusbrief ist wie eine Nagelprobe. Es ist die Nagelprobe, wie ist dein geistlicher Zustand? Die erste Frage, die sich stellt, ist, bist du überhaupt wiedergeboren? Hast du die Herrschaft über dein Leben Jesus übergeben? Nur das alleine für Möglichkeiten und Glauben, dass es Gott und Jesus gibt, rettet nicht. Es ist mehr nötig. Die zweite Frage ist die, bist du vom Heiligen Geist erfüllt? Bist du in Jesus, mit ihm verbunden? Erfüllst du den Auftrag, den Gott dir und uns allen gegeben hat? Zeuge zu sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Erfüllen wir diesen Auftrag. Um Zeuge zu sein, muss das, was wir tun, mit dem übereinstimmen, was wir sagen. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das sagt, deine Taten schreien so laut, dass ich deine Worte nicht mehr hören kann. Vielleicht ist unser geistliches Zeugnis deshalb so oft so kraftlos. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Man kann Jakobus jetzt auch so verstehen. Ich beschreibe euch euren Zustand, aber ich sage euch und mache euch Hoffnung, ihr müsst nicht so leben, ihr müsst nicht so bleiben. Es gibt Erlösung, es gibt Rettung. So wie man auch die 10 Gebote so lesen kann, anstatt du sollst, kann man lesen, du wirst. Du wirst in der Lage sein, es zu tun. Du wirst zu jemand werden, der so ist. Durch den Heiligen Geist in uns ist das, was anders völlig unmöglich ist, möglich. Er ist unser Ermutiger, der Fürsprecher. Wenn wir in Jesus bleiben, wird dir ermöglicht, nach dem Gesetz des Himmels zu leben. Bei einem Film ist immer der Anfang und das Ende das Wichtigste. Hast du den Anfang verpasst, tust du dich schwer, da irgendwie reinzukommen. Und wenn du das Ende nicht mitkriegst, dann ist der Film eigentlich auch blöd für dich. Ich möchte gern, dass wir verstehen, dass was Jesus sagt, das ist das Gesetz des Himmels, die Bergpredigt, ist der Mittelteil. Was wir wissen müssen, ist, was ist der Anfang? Der Anfang ist der, dass Gott sagt, das ist der Immanuel, der Gott mit uns. Er kommt, um mit uns zu sein. Und das Ende ist, dass Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Nur so wird es funktionieren. Nur so wird das Gesetz in unser Herz eingeschrieben. Nicht mit Hammer und Meißel in Steinplatten graviert, in unser steinernes Herz, sondern es wird hineingegeben in unser neues Herz. Es wird uns eine Freude sein. Es ist uns eine Freude, den Willen Gottes zu tun. Es ist ein Kennzeichen für den Willen Gottes, dass wir Freude haben, es zu tun. Wir sind eine neue Schöpfung, eine neue königliche Priesterschaft. Und wir haben Zugang. Jakobus sagt, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Das ist das, was uns zugesagt ist, dass wir Zugang haben. Und ich möchte enden mit Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Amen.